Wann hat man eigentlich genug gespart? Oder wie viel Geld ist genug Geld? Das ist eine Frage, die ein Nutzer uns gestellt hat. Und ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Thema für eine Folge, weil ja, wie viel Geld braucht man, damit man genug Geld hat?
Ist ja auch total relevant, weil es ist noch eine schöne Vorstellung, dass ich irgendwie hinten raus dann nicht mehr was Speck sparen muss, dass ich meinen Sparplan einstellen kann und halt die letzten Jahre auch meines Arbeitslebens schon richtig gut leben kann.
Oder weniger arbeiten, zum Beispiel. Was auch immer. Und darüber diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, wann ist es genug, ist die klassische Frage beim Finanztipp Wiesenausflug.
Ja,
genau. Aber natürlich auch die Frage, wenn man Vermögen aufbaut, weil es muss ja jeden Monat was von meinem Konto weg. Das geht dann in meinen Vermögensaufbau, also in meinen Aktien-ETF, und damit baue ich ja Vermögen auf, um meine Rentenlücke zu schließen. Das vergisst man ja oft so. Also wir sparen ist ja kein Selbstzweck oder Vermögensaufbau, sondern es geht ja vor allem einfach darum, den Lebensstandard, den man hat, im Alter zu halten. Also es geht jetzt auch gar nicht irgendwie darum, im Lebensalter nur eine Kreuzfahrt nach der anderen zu machen und Kaffee Haag zu trinken oder so. Sorry, das ist in meinem Kopf irgendwie so mit Kreuzfahrt verknüpft. Ich weiß nicht, wieso. Ich, der noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff war.
Ich auch nicht.
Aber es geht ja vor allem darum, dass du quasi dein gewohntes Leben weiterleben kannst und das zum Beispiel auch, wenn du ein Pflegefall wirst, dass deine Familie nicht belastet. Also ist ja eigentlich relativ banal. Also es geht ja jetzt nicht wirklich hier nicht um darum, das große Geld zu scheffeln.
Ja.
Aber wann reicht's dann und wie viel reicht's? Ist halt eine große Frage.
Genau, also was man erstmal sagen muss, die meisten, wir kommen ja gleich noch auf Berechnungen zu sprechen, gehen halt immer so von 80% des Lebensstandards aus oder des letzten Einkommens, kann man eigentlich genauer gesagt sagen. Das beruht so ein bisschen auch für uns im Hintergrund auf der berühmten 50-30-20-Regel, ne? Also nochmal zur Erinnerung, 50% Lebenshaltungskosten, komme ich nicht drum rum, Miete, Essen und was ich halt so unbedingt brauche, 30% Spaß und Freizeit, was ich im Alter auch haben möchte, weil soll halt auch mal zumindest eine Kreuzfahrt oder so in der Richtung drin sein, und 20% spare ich eigentlich weg, was ich im Alter nicht mehr muss. Ne? Also komme ich mit 80% von meinem Einkommen total gut. Klar, so, das ist mal so die Grund. Gedanke. Schwierigkeit besteht darin, stimmt das eigentlich so? Ja, also wo liegt eigentlich mein Lebensstandard? Liegt der bei 80% meines Einkommens? Liegt der höher oder liegt der sogar eigentlich tiefer, weil ich gar nicht mehr so viel leisten muss, weil ich irgendwie nicht so viele Ausgaben dann habe, nicht so mobil bei einem Alter? Ich habe da eher Zweifel daran. Also ich glaube, nur kurz, wie ich da für mich drauf schaue, ich glaube, dass ich vor allen Dingen in den ersten Jahren nach meiner Rente ziemlich viel Geld ausgeben werde, weil da geht's dir gut, bist fit und kannst richtig viel reisen. Und das geht halt richtig ins Kontor.
Und also Kreuzfahrt und Kaffee Haag.
Ja, mit der Kreuzfahrt weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so. Also ich habe schon mal auf einem sehr kleinen Schiff eine Kreuzfahrt gemacht. Das war sehr nett mit, ich glaube, waren 15 Leute oder sowas Richtung. Aber zum Rosendampfer weiß ich nicht, ob das meins ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber okay, anderes Thema. So, und dann glaube ich, naja, mit der Zeit wirst du dann halt nicht mehr so mobil, ja, und machst nicht mehr ganz so viel. Insofern, da bleibt dann mehr Geld übrig. Andererseits steigen halt dann irgendwann auch deine Gesundheitskosten bis hin zu Pflegekosten. Also das sind so Sachen, die sich so die Waage halten. Aber letztendlich, was ich für mich selber feststellen muss, ist, wo ist denn so mein Lebensstandard? Auf was spare ich denn hin? Sind das die 80% oder ist es sogar mehr? Dann wird es echt hart, dann musst du echt viel Geld zur Seite legen. Oder ist es eigentlich sogar ein bisschen weniger? Da komme ich auch mit 70% easy klar. Ja, kommt immer drauf an. Hängt natürlich davon ab, ob du bis dahin deine Immobilie abgezahlt hast und dann eigentlich ein ganz andere Spielräume hast und so weiter. Das ist eigentlich so der Punkt. Und daraus ergibt sich ja dann eigentlich, wie viel Kohle brauche ich mal? Das ist für diese Frage, wann ist genug gespart, eigentlich die relevante Frage. Was hast du für ein Zielvermögen mit 67? Gehen wir mal von 67 aus. Was hast du für ein Zielvermögen mit 67?
Und wenn wir jetzt gleich über dieses Zielvermögen reden, da haben wir uns bei einer ganz einfachen Hilfestellung bedient. Es gibt nämlich das Finanztipp E-Paper zur Altersvorsorge, und da gibt es tatsächlich eine große Tabelle mit Beispielfällen. Also wie viel Geld musst du im Monat per Aktien-ETF sparen, damit du die Rentenlücke schließen kannst. Und das Schöne ist, wir haben für dich da auch vorgerechnet für diese jeweiligen Beispielpersonen, wie viel Vermögen du mit 67 brauchst, damit die Rentenlücke geschlossen ist in diesem Fall. Und
vielleicht was man da noch zu sagen muss an der Stelle, die Berechnung, die wir da gemacht haben, ist wirklich, ich würde schon sagen, fast schon einzigartig, weil wirklich sau viel berücksichtigt ist, unter anderem zwei Sachen. Zum einen natürlich Inflation, ganz wichtig, also dass man einerseits davon ausgehen kann, dass du mit der Zeit wahrscheinlich ein bisschen mehr verdienst über die Zeit, dass natürlich auch dann die Preise steigen, dass die Preise übrigens im Alter auch weiter steigen. Ganz oft wird oft vergessen, ja, jetzt rechnet man irgendwie eine Inflation ein, die geht dann nur bis 67. Naja, du lebst danach noch, weiß ich nicht. 20 Jahre, 30 Jahre, da wird auch mal alles im Alter nochmal deutlich teurer.
Die Butter ist ja für die Oma nicht billiger.
Genau, wird auch nicht billiger. Ja, so. Also die wird auch von da, im Alter, also du hast im Alter, musst du auch damit rechnen, steigende Kosten, ist eingerechnet. Deine Miete wird steigen, ganz wichtig, ja, haben wir alles eingerechnet. Und was wir ebenfalls eingerechnet haben, komplette Steuer- und Sozialabgabenbetrachtung. Also mit anderen Worten, wie wirkt sich die Steuer zum Beispiel auch auf ein ETF im Alter aus, was gar nicht so banal ist, weil es gibt ja jetzt die hübschen Vorabpauschal. Ne? Also wenn du so einen titulierenden ETF besparst, dann ärgerst du dich vielleicht jetzt, weil du jetzt ein bisschen Steuer zahlen musst. Aber diese Steuer wird ja im Alter ja angerechnet. Ja, auch das haben wir mit eingerechnet und wir haben sogar eine ziemlich gute Schätzung da drin, um wie viel deine gesetzliche Rente mal steigen wird. Auch das ist nicht so einfach abzuschätzen, weil was nicht, politische Pläne ändern sich dauernd, ja, aber wir haben uns zum einen die Demografie angeschaut und sogar das Wählerverhalten mit eingerechnet, weil eine steigende Anzahl von Rentnern wird bedeuten, dass die natürlich eher für Rentenerhöhungen wählen. So, und auch das haben wir da eingerechnet, kann ich kurz disclosen, ja, ist relativ simpel. Wir haben gesagt, 1,7% Rentensteigerung im Durchschnitt pro Jahr, was wir uns eigentlich nicht leisten können. Ja, also auch das haben wir eingerechnet. Mit anderen Worten, die Rentenbeiträge, muss man vorsichtig sagen, werden eher nicht sinken, sondern wir werden mehr für die Rente zahlen müssen.
Und das kannst du alles dir erstmal in dem E-Paper natürlich ganz in Ruhe nachlesen. Da gibt es auch super übersichtliche Tabellen und auch Grafiken, die dir das zeigen. Findest du ganz einfach in einem Link unter unserem Podcast in den Shownotes und da kannst du dir das dann bei uns auf der Homepage holen.
Genau, das sind halt wirklich gute Daumenregeln, gute Anhaltspunkte, wie viel ich wirklich wegsparen muss unter den ganzen Voraussetzungen, inklusive Steuer zum Beispiel, was man so nicht leicht woanders findet.
Und wir schauen uns jetzt mal einen Fall an. Wir haben ja auch mal so ein bisschen in die Statistiken geschaut, wie alt unsere Nutzerinnen und Nutzer sind. Deswegen haben wir jetzt eine Person genommen, die ist über unserem Durchschnittsalter, das ist nämlich Gerd, der ist 50, einfach damit es für viele von euch eine Situation ist, die noch in der Zukunft liegt.
Ja.
So, also Gerd ist jetzt 50 und er verdient 60.000 Euro im Jahr, schon nicht schlecht.
Okay. Hm.
Und das heißt, er braucht dann, damit er mit 67 seine Rentenlücke schließen kann, 574.000 Euro. Mhm.
Also das ist das Zielvermögen, was wir von vorher gesprochen haben. Genau. Ne? Also Gerd muss, um auf 80% seines jetzigen, oder vielmehr seines letzten Nettoeinkommens zu kommen, braucht er mit 67 im Depot 100% Aktien, zu dem Zeitpunkt 574.000 Euro. Nicht ohne, aber jetzt auch nicht unerreichbar. Die Frage ist natürlich, wie viel hat Gerd schon?
Genau, jetzt kommt erstmal die krasse Nummer in unserer Tabelle. Sagen wir, Gerd hat schon 75.000.
Okay, mit nicht 50 so ist okay, ja, aber nicht der Brüller. Ja.
Das heißt, er müsste jetzt 30% von seinem Netto zurücklegen, Ouch. Damit er das noch schafft. Ne? Das Rennen ist das wie so eine Tour de France-Etappe, hinten raus wird es dann knackig. Aber wir schauen uns jetzt natürlich an.
Das wären
an.
Wie viel? Wenn die 30%?
Nur mal das 950 mal. Euro.
Also daran sieht man halt, ne? Also das ist auch erstmal eine schöne Message zwischendrin mal, ja. Wenn du mit 50 60.000 verdienst, du hast in Anführungszeichen nur 75.000 Euro auf der Seite. Wohnst zur Miete, sonst kein Immobilienvermögen und so weiter. Das geht
hart.
Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht, weil du wirst wahrscheinlich keine 1.000 Euro zur Seite sparen oder 900 irgendwas zur Seite sparen können, ja. Also nur so als Anhaltspunkt, mit 50 und dem Einkommen 75.000 Euro auf der Seite haben, reicht nicht.
Das waren jetzt richtig schlechte Nachrichten in einem Nebensatz serviert. Aber wir schauen uns jetzt natürlich an, es geht ja um die Frage bei uns, wie viel Geld ist genug? Und da war für uns natürlich die Frage, wie viel Geld müsste Gerd jetzt mit 50 haben, damit er sowieso auf den 574.000 rauskommt?
Genau, und das klären wir jetzt mal am Beispiel von Gerd, weil das könnt ihr alle auch genauso machen. Ne? Ihr holt euch dieses E-Paper von unseren, meldet euch da an bei uns, ja, bekommt unser Newsletter mit sehr guten aktuellen Infos und holt euch dann dieses nach Anmeldung kostenlose E-Paper. Und da schaut ihr nach für euren Fall, Daumenregel, ja, so, da kommt irgendein Fall kommt schon relativ nah an eure Situation bestimmt ran.
Und kleiner Disclaimer, wenn jetzt einer von euch sehr viel verdient.
Genau.
Jetzt sagen wir mal, du verdienst 180.000 Euro und bist 50. Das ist jetzt richtig krass. Ja. Du kannst aber nicht dreimal Gerd einfach nehmen. Das Problem ist ja nämlich, irgendwann kommt die Beitragsbemessungsgrenze und dann kriegst du keine Rentenpunkte mehr.
Genau.
Aber der dreifache Gerd, der würde schon noch Rentenpunkte bekommen. Deswegen, da dann, das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht. Also das Paper ist für Normalverdiener gemacht, ja, also schon eine ziemlich weite Range. Und auch wenn ihr in der glücklichen Lage seid, dass ihr, weiß ich nicht, eine Immobilie geerbt habt, Leute, dann habt ihr eh kein richtiges Problem mit der Altersvorsorge und dann dürft ihr gerne so viel ETF machen, wie ihr es für gut haltet, auf gut Deutsch gesagt, ja. Aber wir machen hier, also die Ratschläge sind für Leute, die meisten in Deutschland ja sagen, okay, ich habe schon da irgendwie ein Problem mit der Rentenlücke, wie groß ist das denn? Und jetzt kommt der Clou. Ihr könnt in dieser Tabelle, wie Emil schon gesagt hat, euren Zielwert für 67 nachschauen. Ja, der ist jetzt in unserem Beispiel bei Gerd für 574.000 Euro. Und dann rechnet ihr das mit dem banalen Zinseszinsrechner zurück. Also, ihr nehmt euch einen Zinseszinsrechner, gerne auch auf unserer Seite, gibt es aber x davon von der Seite.
Im Notfall einfach googeln Zinsrechner.
Zinsrechner, genau. Also total einfach, ja. Und Gerd, haben wir ja gesagt, ist 50, ne? Habe ich verstanden? 50 und weiß, er muss mit 67 574.000 Euro haben. Und dann nehmt ihr diesen Zinsrechner und rechnet das zurück mit 6% Rendite, ja, weil das ist ja die neue langfristige Annahme, die wir rechnen. Wir sagen jetzt auch, das ist mal alles in Aktien-ETFs. Wir gehen davon aus, dass Gerd noch ein bisschen was anderes, Notgroschen und so weiter auf der Seite hat, aber das ist das Altersvorsorgevermögen. Und dann fragen wir uns, ja, wie viel muss Gerd mit 50, wenn er noch 17 Jahre Zeit haben, im Depot haben, damit er ja eben nicht mehr was 950 Euro sparen muss, sondern letztendlich gar nichts mehr sparen muss.
Dafür, also es funktioniert ganz einfach, du trägst bei Rendite ein 6% und dann gibt es oben auf so einem Button auf Anfangskapital berechnen oder Startkapital berechnen. Die Option wählst du aus. Die 6% hast du schon eingegeben. Du brauchst natürlich eine Laufzeit von 17 Jahren. Und das Endkapital sind eben diese 574.200 Euro, um genau zu sein. Und dann berechnet er dir das Anfangskapital, das du brauchst, damit du mit 6% über 17 Jahre am Ende schön bei deinem angegebenen Wert rauskommst.
Genau. Also lass mich mal schätzen, bei 6% verdoppelt sich das Geld so ungefähr alle, boah, ich würde sagen 12 Jahre oder sowas in der Richtung. Ja. Also Gerd braucht über 17 Jahre, wo, das ist ein bisschen schwierig, ja. So Zinskurven sind nicht so einfach abzustellen, aber sagen wir mal deutlich weniger als die Hälfte. Das wären also, boah, lass mich überschlagen, 280 irgendwie, ich schätze jetzt, 574 die Hälfte und dann was abgezogen, 250 und wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wahrscheinlich weniger als 250, weil es sind ja 17 Jahre.
Das macht ja, schon weniger als 250, sogar eine Ecke weniger als 250, nämlich 213.000 Euro.
Oh, wow, gar nicht so viel.
Ja.
Also echt spannend, ja, zu sehen, wir haben das ja ausgerechnet, Gerd mit 50 75.000 Euro auf der Seite hat, ja, dann reicht es hinten und vorne nicht, der muss eigentlich 900 irgendwas in den ETF-Sparplan reinjagen, was nicht gehen wird. So, wenn er aber 200, was hast du gesagt, 214?
213.000.
Okay, 213.000 Euro auf der Seite hat, die sich traut, 100% in Aktien-ETF reinzugehen, dann ist er schon echt auf der sicheren Seite. Ja, das wird jetzt nicht auf genau 574.000 mit 67 rauslaufen, weil er nie genau 6% Rendite pro Jahr machen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist aber übrigens auch, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr wird, ja, aber da ist er schon relativ gut. Ich würde dann an seiner Stelle, ehrlich gesagt, so würde ich es machen.
Kann natürlich auch sein. Option, Gerd hat schon lange ETF gespart und er hat quasi nie 213.000 auf der Seite gehabt, aber durch fleißiges Sparen und einen okayen Renditeverlauf ist er auf 213.000 mit 50 angekommen. Ist
Depotstand.
Ja auch
möglich. Einfach Depotstand, 213.000 Euro, dann braucht er sich keine großen Sorgen machen. An seiner Stelle würde ich, also so ticke ich dann, ja, würde ich jetzt auch nicht einen ETF-Sparplan dort komplett einstellen sozusagen, aber er braucht definitiv nicht mehr 15% oder 20% von seinem Einkommen zur Seite legen. Das ist nicht mehr nötig. Ja, ich würde da noch ein bisschen was zur Sicherheit drauflaufen lassen, aber da kann er sich dann jeden Monat schon mal deutlich mehr gönnen, wenn er denn mit 50 gute 200.000 Euro auf der Seite hat. Jetzt, um das mal deutlich einzuordnen, das ist natürlich kein Pappenstiel. Ja, also das ist schon richtig, richtig Kohle, aber es ist irgendwie erreichbar und das ist für euch ja vielleicht auch eine gute Message, was so ein ordentliches Vermögen mit 50 ist, ja. 200.000 Tacken bei 60.000 Einkommen.
Und wir haben da auch super viele Altersstufen und Beispielgehälter drin. Also es lohnt sich total, in dieses E-Paper für dich einfach mal reinzuschauen, ob du dich da wiederfindest. Genau, jetzt ist natürlich die Frage. So, jetzt hat Gerd diese 213.000. Das ist quasi, unser Nutzer wollte ja wissen, wie viel Geld ist genug Geld? Das heißt ja in diesem Fall, 213.000 Euro sind genug Geld, wenn man den Minimalansatz nimmt.
Genau. Also ja, kann man einfach sagen, es ist jetzt nicht, ich würde es auch nicht Minimalansatz nennen, weil es ist ja auf 80% von seinem Einkommen ausgelegt. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie.
Ich meine, so reichtumsmäßig nee, ist das der Reichtum, minimalistische Ansatz.
Du musst dir keine gigantischen Sorgen im Alter machen. Ja? Du lebst echt okay. Ja? Der einzige psychologische Hintergrund ist jetzt folgendes, ja. Wenn ihr jetzt, Gerd, sagen wir mal, er hatte bisher schon einen ETF-Sparplan oder irgendwie einen Altersvorsorge-Sparplan, ja, jetzt stellt er den ein und lebt ganz gut jetzt den Rest seines Arbeitslebens, ja, dann ist er in gewisser Weise einen höheren Lebensstandard gewöhnt. Weil er nicht mehr, was weiß ich, 10%, 15%, 20% von seinem Einkommen wegspart, sondern 100% letztendlich ausgibt, ja. Und da ist dann schon zu sehen, ja, dass er mit 67 dann einen Rückschritt um 20% macht. Das muss man schon sehen. Das ist immer sozusagen dieses Spielchen, ja. Je mehr du wegsparst, desto weniger hast du natürlich zum Leben und desto sparsamer bist du. Deswegen bist du weniger Lebensstandard, desto weniger Konsum bist du gewöhnt, ja. Das ist so dieses Spielchen, das man da immer an der Stelle mitmacht.
Plus, was natürlich die zweite Frage ist, das kommt ja dann noch immer das Ding, na, aber Gerd könnte auch einfach weniger arbeiten.
Ja.
Dann hat er mehr Zeit, was jetzt nicht unbedingt zu einer Lifestyle-Inflation, wie man es immer nennt, führt. Aber da ist natürlich das Problem, dadurch zahlt auch weniger in die Rente ein. Genau. Also er verdient ja 60.000, er ist nicht über der Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt natürlich, er bekommt jetzt pro Jahr weniger Rentenpunkte und kriegt dann auch weniger gesetzliche Rente. Das heißt natürlich, er braucht eigentlich mehr Geld aus seinem Vermögen, damit du den gleichen Lebensstandard wieder hast. Genau.
Das wird nicht reichen. Das muss man ganz klar sagen. Weil wenn du weniger arbeitest, hat das eben genau die Effekte, die du sagst. Du hast, du zahlst vor allen Dingen weniger in die Rente ein, hast dann weniger gesetzliche Rente. Und du kannst dir auch sozusagen, jetzt musst du sagen, dann arbeite ich weniger, dann weiß ich, kriege ich weniger gesetzliche Rente, dann muss ich wieder ein bisschen mehr wegsparen und das baut sich halt dann gegeneinander auf. Jetzt sage ich mal, also ich schüttel mal, wir können das jetzt nicht genau berechnen, ne, weil das ist sozusagen, wir rechnen hier mit Vollzeitangestellten in dem E-Paper. Aber ich sage jetzt mal, wenn der sagt, der Gerd, er macht jetzt, was mache ich jetzt für ein Beispiel, Freitagnachmittag frei. Ja, also ich glaube, das kann er schaffen. Ja, dann gleicht er den Freitagnachmittag damit aus, dass er noch, müsste ich jetzt aus dem MRF schicken, irgendwas 100 bis 200 Euro ETF-Sparplan weiterlaufen lässt. Ja. Das ist jetzt von mir ganz wild geschüttelt, aber das glaube ich, das kommt schon hin. Dann ist es okay. Und dazu kommt ja noch, jetzt muss man aufpassen, ja, dass er ja dann die letzten 17 Jahre weniger Nettoeinkommen gewöhnt ist. Damit fällt ihm der Rückschritt sozusagen mit 67 wieder darum leichter. Also es ist bedingt, diese ganzen Faktoren bedingen sich halt gegeneinander. Wichtig ist nur die Message, wenn du weniger arbeitest, zahlst du weniger Rente ein und musst das halt irgendwie ausgleichen. Wie gesagt, das alles immer unter der Voraussetzung, dass der schon gute 200.000 Tacken irgendwo auf der Seite hat. Oder, um mal den Vergleich zu bringen, das ist ja auch ganz gut zu sehen, das ist natürlich auch der Gegenwert eines, was sage ich jetzt, irgendwie zur Hälfte abgezahlten kleinen Hauses oder größeren Wohnung oder sowas in der Richtung. Ja? Also daran kann man auch sehen, diese 200.000 sind ja irgendwie nicht aus der Luft gegriffen. Ja? Wenn du halt sagst, ich habe eine vernünftige Immobilie da, die zumindest schon ordentlich abgezahlt ist, ja, dann hast du schon auch schon einiges richtig gemacht.
Ja, und jetzt bleibt natürlich trotzdem die Frage, das ist ja schon so eine große Frage der Lebenseinstellung, wie man mit sowas umgeht. Und wir werden tatsächlich auch manchmal von Nutzerinnen und Nutzern gefragt, zum Beispiel, wenn du dann erzählst, ja, ich mache das so und so oder ich habe eigentlich einen gut gefüllten Notgroschen, kommt schon manchmal die Frage, na, wieso arbeitet Saida eigentlich nicht weniger? Und das ist ja jetzt bei dir zum Beispiel der Fall. Deine Geldanlage dürfte ja zumindest jetzt schon mal so weit sortiert sein und dein Tagesgeld. Du kannst dich da rechnerisch gut drauf vorbereiten. Was ist dann der größere Gewinn? Also wie siehst du das mit dann weniger arbeiten?
Okay, also lass es mich auf zwei Arten melden. Erstmal finanziell sozusagen, ja. Also ich habe das Problem, wie formuliere ich das jetzt, ja, dass mein Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung liegt. Das heißt, für einen signifikanten, mit einem signifikanten Anteil meines Einkommens erwerbe ich keine Rentenpunkte. So, ich bin aber diesen Lebensstandard gewöhnt und muss dafür halt auch zurücklegen. So, das ist mal das Erste. Und ich habe halt längst sozusagen, ja, das ist ja bekannt, dass ich gute 20% in meinen ETF-Sparplan von meinem Einkommen schiebe. Das habe ich längst für mich abgeschrieben. Das mache ich einfach so, weil ich weiß, da wird es mir im Alter gut gehen. Ich habe übrigens diesen Zielwert für mich nicht. Ich habe es irgendwie vor Jahren mal ausgerechnet und habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich spare halt diese guten 20%. Das schränkt mich jetzt nicht zu krass ein oder irgendwas. Das geht gut, ja. Und ich weiß, damit werde ich überhaupt kein Problem im Alter haben. So, deswegen mache ich das einfach. Also fire and forget, ja, wird schon. Deswegen brauche ich auch gar keinen konkreten Wert, weil ich sag mir für mich, ich weiß, dass meine Lebenshaltungskosten und auch darüber hinaus sehr gut gedeckt sein werden. Ja, und da gibt es einen nicht geringen Sparanteil, wie mein Depot dann bemessen sein wird. Und das hängt eh ganz stark davon ab, wie jetzt konkret die Aktienmärkte über die nächsten, was sind es noch, 20 Jahre laufen werden, was ich eh nicht in der Hand habe. Jetzt kann ich das mit 6% hochrechnen, ja, aber im Endeffekt ist es halt doch auch mehr oder weniger und auch im Alter dann mehr oder weniger. Und dann werde ich halt sehen, wie gut ich davon oder wie große Reisen ich mir davon leisten kann. Abgesehen davon, dass die Preise von den Reisen auch nicht so richtig berechnen kannst. So, das ist der rein finanzielle Anteil. Es gibt aber noch einen viel wichtigeren, motivationalen Anteil. Es käme mir gar nicht in den Sinn, jetzt weniger zu arbeiten. Jetzt ist die wichtigste Zeit in meiner Karriere, die lautet nämlich dafür, was zu schaffen, nämlich für euch und mit euch. Ja. Das ist super, dass du, liebe Hörer, jetzt diesen Podcast sozusagen hörst. Ja. Aber es sind bei weitem noch nicht genug Leute, die diesen Podcast hören, die den Finanzamt Newsletter haben, die Finanzamt App haben, die uns YouTube schauen, die unsere Webseite benutzen und all das. Also das sage ich auch ganz bewusst so, ja. Ich sehe mich da in einem gesellschaftlichen, ich meine es absolut so, in einem gesellschaftlichen Auftrag, so viele wie Leute wie möglich abzuholen, denen nämlich nicht bewusst ist, dass 75.000 Euro mit 50 nicht genug ist. Denen nicht klar ist, dass sie da mit 67 erhebliche, dramatische Einschnitte in ihrem Lebensstandard haben werden. Von denen gibt es Millionen und Abermillionen in Deutschland. Die haben den Schuss noch nicht gehört, muss man deutlich so sagen.
Die keine Steuererklärung machen.
Ja, das ist ja genau, also da geht schon los. Aber das ist dramatisch, weil da gläst du dir mehrere hundert Euro wahrscheinlich im Jahr entgegen. Das ist schon signifikant. Aber die vor allen Dingen dieses Thema, ich muss aus meinem Geld mehr machen, noch nicht verstanden haben. Die auch nicht verstanden haben, das ist ganz gut, dass du da in einem Häuschen sitzt, das irgendwann mal dann demnächst auch abgezahlt ist. Aber dass du dann halt nochmal, was sage ich jetzt, 30 Jahre lang erhalten musst. Und wovon zahlst du denn diese Erhaltungen? Ja, nicht umsonst hat so ein Heizungsgesetz der Ampelkoalition so großen Aufstand ausgelöst. Ja, ich will jetzt nicht dieses Gesetz bewerten, aber weil das ein bisschen aufgedeckt hat, dass die Leute denken, nicht weitergedacht haben, so dass sie mit ihrer Ölheizung nicht mehr die nächsten 30 Jahre weitermachen können. Ja, es gibt bestimmt genügend Leute, die das bedacht haben und die dann einen Plan haben und alles gut. Ja, aber es gibt auch viele Leute, die können das nicht machen. Die sitzen auch heute schon, Rentnerinnen und Rentner, im abgezahlten Eigenheim und denken sich, boah, das ist aber schon eng jeden Monat mit meiner nicht so hohen Rente. Dabei sitze ich doch in einem Haus, das eigentlich 500.000 Euro wert ist, aber ich habe davon nichts. Das spielt mir keine Kohle in die Kasse. Wie kann ich denn das jetzt eigentlich, wie zahle ich davon meine nächste Heizung, die ich irgendwann mal in den nächsten 10 Jahren einbauen muss und so weiter. Das ist ein reales Problem. So, und diese ganze dramatische Lage sozusagen. Und es ist dramatisch. Das muss man auch mal deutlich so sagen. Ja, was wir hier für Gerd und so weiter ausgerechnet haben, ist ja nichts anderes als ein Effekt, dass wir von gesellschaftlicher und auch staatlicher Seite die letzten 30 Jahre verpennt haben. Mal grob verpennt haben. Wenn das, was wir erzählen, ums Jahr 2000 rum, das wäre denkbar gewesen, schon bekannt gewesen wäre, ja, ist ein bisschen utopisch, ja, dann hätten wir bin ich überzeugt davon, hätten wir eine ganz andere Situation, weil es ist schon, wir sind ja nicht schlecht im Sparen in Deutschland, ja, aber es geht halt in schlechte Produkte mit schlechter Rendite, zu viel zu hohen Kosten und Leute, die nicht vertrauen.
Oder es liegt einfach.
Ja, genau. Wenn wir eine höhere Aktienquote in diesem Land haben mit vernünftigen Produkten, dann wären nicht alle Probleme gelöst, aber schon sehr viel mehr. Aber es ist ja noch nicht zu spät. Ja? Wir müssen noch mehr Leute dazu kriegen, diese einfachen Botschaften rüberzukriegen. So, jetzt lange Antwort, ja, aber das ist das, was mich antreibt.
Deswegen auch zum Beispiel, sag deinen Freundinnen oder Freunden, ob sie vielleicht auch unser Newsletter abonnieren wollen oder empfehle ihnen das E-Paper, falls es dir gefällt. Allein das oder leite es ihnen weiter, hilft alles schon. Aber was ja auch nochmal so eine wichtige Frage ist, und da bin ich nun auch nochmal mit dem, was so ein bisschen, finde ich, der finanzielle und der Lebenszeitaspekt ist, was ja bei Gerd auch die Frage ist, mit 50, vielleicht denkt man sich da dann ja auch oft, spielt zumindest für mich immer noch so eine Rolle, dass man sich denkt, ach, vielleicht ist das noch gar nicht so der richtige Zeitpunkt, dass ich da weniger arbeiten will. Aber ja. Gerd könnte ja zum Beispiel jetzt auch, statt mit 50 aufzuhören zu sparen, noch 10 Jahre weiter Geld in sein ETF stecken und dann die letzten 7 Jahre einfach so ein bisschen ausrollen lassen, genau, und da weniger arbeiten.
Ja, also irgend so einen groben Plan habe ich im Hinterkopf von mir schon auch so. Also glaube ich jetzt wirklich, dass ich bis 67 wirklich hardcore weitermachen werde? Das glaube ich irgendwie nicht. Ja. Ich glaube dann irgendwann in den 60ern, wenn dann mein Depot auch wirklich ordentlich ist, dann hast du halt auch nicht mehr den Druck. Aber dass ich jetzt gar nichts mehr mache, das kann ich mir auch wieder nicht vorstellen. Ich kann mir übrigens auch nicht vorstellen, mit 67 nichts mehr zu machen. Also für mich ist das so ein ganz, wie du es gerade gesagt hast, so ein ganz langes Ausfaden, ja. und dass ich auch mit 70 dann irgendwie, ja, stellt euch den Opa Saidi vor, ja, dann irgendwie vielleicht nochmal einen Podcast mit ihm mache oder ein Video drehe, kann ich mir schon vorstellen. Aber nicht mehr mit dem Stundenkontingent, das ich heute abrocke.
Und für mich ist auf jeden Fall das Schöne, wir haben diesmal eine Podcast-Folge mit einer krassen Frage, wie viel Geld ist genug? Und wir können sie eindeutig beantworten.
Ja.
Es reicht, wenn du deine Rentenlücke schließen kannst und auf 80% von deinem letzten Netto rauskommst. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, eine sehr konkrete Antwort. Und wie viel du dafür brauchst, erfährst du in unserem E-Paper. Also wir haben tatsächlich, ich freue mich richtig, wir haben eine wirklich konkrete super Antwort.
Also hat auch wirklich viel Arbeit von vielen, von den Kollegen, von Philipp, von unserem Analysechef, von Matthias, unserem Content Director und vielen anderen Leuten noch da drin gesteckt. Das ist wirklich sehr gut.
Und dann kommen wir noch zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Anubia-X. Hey Saidi, wie hoch soll die Sparrate bei einem ETF-Sparplan sein?
Ja, also erstmal, wenn du es genau wissen willst, da sind wir natürlich wieder beim Thema. Das steht da in dem E-Paper haarklein drin. Ja, da kannst du es schon sehr genau sagen. Aber grundsätzlich, ja, gilt auch mit dem E-Paper und allem, was wir hier gesagt haben, die Faustregel weiter. Wenn du grob um die 30 bist, du hast noch nichts auf der Seite, du bist angestellt, grob 15% vom Netto in den ETF-Sparplan und halt die 15% auch konstant. Also mit anderen Worten, wenn du hoffentlich mit der Zeit mehr verdienst, dann solltest du auch mehr da einzahlen. Also das ist in die ganze Überlegung definitiv immer eingebaut.
Und die zweite Frage ist tatsächlich eine Frage, die von mehreren Usern kam. Ich habe jetzt mal die von nafta-23 rausgesucht und er wollte wissen, wie findet ihr eigentlich die günstigen Prime-ETF-Produkte? Also ich gehe mal davon aus, er meint die Prime-ETFs, die es seit kurzem bei Scalable gibt.
Ich habe da keine generelle Meinung, weil das sind ganz unterschiedliche ETFs dabei, das ist alles gut, ja. Ich würde einfach folgendermaßen vorgehen. Such dir erstmal einen für dich geeigneten ETF in unserem ETF-Finder raus, weil da sind die ETFs drin, auf die du dich einfach verlassen kannst. Ja, das sind nicht immer die, Anführungszeichen, günstigsten, ja, aber die haben sich wirklich seit vielen Jahren bewährt, die sind auch entsprechend groß. Alles gut. Und dann klickst du natürlich Scalable wahrscheinlich als dein Depot an und findest da schon, welcher dafür geeignet ist. Und dann kannst du auf der Seite von Scalable immer noch nachschauen, ob und welcher von denen als Prime-ETF besonders kostengünstig ist. Aber die Kosten sind so gering, ja, das spielt eh keine Rolle. Und in the grand scheme of things, also mit anderen Worten, langfristig machen so eine Vergünstigung von Kaufkosten, das macht überhaupt nichts aus. Ja. Scalable ist ein gutes Depot, da kannst du in jedem Fall günstig kostenlose ETF-Sparpläne machen, kannst sehr kostengünstig anlegen, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber geh nicht nach so, wie soll ich sagen, so kurz so angeboten, ja, ist besonders vergünstigt, sondern es muss einfach auch langfristig passen mit so einem ETF und dafür geben wir dir Empfehlungen.
Und es kann natürlich sein, ich glaube nämlich, dass einer dieser Prime-ETFs, der Amundi Prime Global, der ist schon seit 5 Jahren auf dem Markt und damit erfüllt er auch die Kriterien, um in unsere Analyse für den nächsten Test mit einbezogen zu werden.
Der bald gemacht wird, ja, der kommen die, genau. die neuen Empfehlungen raus, aber nochmal, das macht nicht den Riesenunterschied. Es ist nicht schlimm, also natürlich kann man so einen Prime-ETF nehmen, da macht man nichts verkehrt damit, ja, aber ich würde mich jetzt nicht darauf versteifen. Wichtiger ist, dass du eine langfristig gute Lösung findest und die findest du mit unseren ETF-Empfehlungen.
Genau, und bald werden wir auch wissen, ob es einer der Prime-ETFs da reinschafft oder nicht. Vielen Dank dir, Saidi, vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen und wir würden uns natürlich total freuen, einmal, falls du dir unser E-Paper runterladen willst und natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du uns eine gute Bewertung dalässt, egal wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, und von mir noch der Hinweis, selbst wenn du in dem E-Paper jetzt nicht dramatisch Neues für dich erfährst, wobei ich glaube, das steht schon wirklich sehr viel Neues dran, ja, dann empfiehl doch dieses E-Paper weiter, ne, damit wir eben hier über diesen Podcast auch einen Spread-Effekt haben. Teilt, ja, Sharing is Caring. Mit diesem E-Paper ist vor allen Dingen Leuten geholfen, die halt mit dem ganzen Thema ETF noch nicht viel anfangen können oder sich zumindest nicht trauen, damit signifikant wegzusparen.
Und dann musst du vielleicht auch selber weniger Fragen von Freundinnen und Freunden oder Verwandten beantworten, was auch ein absoluter Zeitgewinn ist und Zeit ist ja auch Geld. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.